Herzlich willkommen, Konstante Veränderung, Folge 35. Gegenüber von mir sitzt
der André.
Und rechts von mir sitzt
der Christian.
Gegenüber sitzt der Christian, Entschuldigung, der André ist nicht eingestiegen.
Der Christian arbeitet daran, mir Aufmerksamkeit zu kriegen, weil wir haben einen tollen Gast.
Ja, hallo.
Du musst auch sagen, wer du bist.
Ich muss das sagen, wenn man doch, du stellst also, mir vor.
Das ist der Andreas.
Du sagst, dass ich ein toller Gast bin. Also der Andreas ist da.
Der Andreas hat stehen auf LinkedIn, er ist Technical Specialist Low-Code Development und Lead Trainer Customer Data Plattform. Was macht man als Lead Trainer Customer Data Plattform?
Ich glaube eigentlich, das ist Past Position, oder? Das war einmal eine Position, die ich gehabt habe für so ein Schulungsprogramm von Microsoft. Für Lead Trainer für Customer Data Plattform. Da habe ich Kollegen ausgebildet in unserer Customer Data Plattform.
Okay, na, du hast das tatsächlich noch unter deinem Namen stehen, also als.
Dann muss ich das ändern, weil das mache ich nicht mehr.
Kollegen hast du ausgebildet?
Ja. Das war so ein Schulungsprogramm für Technical Specialist.
Oh, cool.
War das so Train-the-Trainer-Prinzip quasi?
Es war beides. Es war darum, es hat Trainer gegeben und Lead-Trainer und die Lead-Trainer haben die Trainer ausgebildet, aber auch Kurse gehalten und das war dann beides quasi, ja.
Du bist ja 2015 gejoint.
Bei Microsoft, genau.
Bei Microsoft. Und da steht, du warst Specialist Intelligent Cloud. Auf das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Was war Intelligent Cloud?
Das, was der Andreas gemacht hat.
Was war das?
Eigentlich war ich Specialist für
Project, oder?
Project, genau. Aber das war so intelligent, Microsoft Project.
Ist eigentlich in der Cloud.
Genau, wie der Christian sagt, und es war in der Cloud. Und deswegen Intelligent Cloud. War das nicht einmal der Begriff, den man für Modern Work verwendet hat?
Intelligent Cloud?
Nein, ich könnte mich nicht erinnern.
Du hast wirklich Project und Portfolio Management? Gab es da so viel Bedarf für Project?
In Österreich nicht, aber ich habe Schweiz und Österreich gemacht.
Ah, okay.
Und in der Schweiz ist man in großen Organisationen offenbar durchaus ein bisschen weiter. Oder hat ein Portfolio Management und da hat es durchaus einigen Bedarf gegeben. Also das war so ein 80-20 Split Schweiz-Österreich ungefähr.
Aber bei Project for Web erlebt ein bisschen eine Renaissance, muss ich schon sagen. Also
mit Planner quasi,
mit der Planner und
kleinen
und
Schwester.
Quasi jetzt Planner Premium jetzt und so weiter. Also da haben wir einige Kunden, die jetzt wieder einsteigen, weil gesagt, Project ist zu kompliziert geworden, würde ich behaupten. Und jetzt mit dem Project for Web und Planner Premium, so wie es jetzt neu heißt, sind da einige Features, die nützlich sind, aber nicht überfordern.
Jetzt hast du da als nächste Station stehen, Microsoft Power Plattform. Wurde aus der Intelligent Cloud die Power Plattform oder hast du einfach Rolle gewechselt und das Produkt?
Na, eigentlich habe ich Rolle gewechselt in dem Bereich Business Applications, wo die Power Plattform auch drinnen ist. Project hat mit mir die Rolle gewechselt, weil Project ist jetzt auch im Business Applications Bereich, nämlich im ERP-Bereich als Project Operations. Und ich habe dann als Technical Specialist die ganze BizApps-Plattform eigentlich gemacht, also außer ERP. Und dann ist das irgendwann immer größer geworden und es hat sich die Power-Plattform als eigene Plattform herauskristallisiert. Und dann bin ich auch in diese Richtung weitergegangen, einfach aufgrund der Historie aus der Softwareentwicklung raus war das so der natürliche Weg auch ein bisschen.
Aus der Softwareentwicklung heraus. Das heißt, du hast Developer-Background.
Genau, ja.
Und dann war das damals schon Low-Code, No-Code-Ansatz, die Power-Plattform? Oder war das noch in die ersten Züge und war eher so dieses, was wir jetzt Power Automate?
Nein, das war damals schon Low-Code. Ja, also das hat sich ja aus der Dynamics-Plattform heraus entwickelt, wo eigentlich schon sehr viel damals auch schon oder seit vielen Jahren schon Low-Code ist mit Scripting und auch mit grafischen Designern. Aber das war von Beginn an Low-Code, ja.
Du hast Bau-Apps dann hat machen können. Das war ja der große Differentiator, dass du jetzt eben Applikationen entwickeln konntest und diese auch am Anfang weniger, jetzt immer mehr verwalten konntest.
Also diese Canvas-Apps oder?
Canvas-Apps, ja, genau. Okay. Also das heißt, dass du ein formularbasierte Applikation entwickelst. Diese deployst dann eine bestimmte Gruppe von Leuten und dann wiederum steuerst, wer darf deployen und so weiter. Also diesen Superkauf von Access nicht zu wiederholen. Genau.
Ich habe gedacht, das kam aus der SharePoint-Ecke, diese Canvas-Apps.
Na, eigentlich.
Es ist ein.
Okay.
SharePoint hatte ja etwas Ähnliches, das war Forms over SharePoint Lists und dies und das. Und dann hat man festgestellt, dass die linke Hand mit der rechten nicht gesprochen hat und dann hat man die linke Hand mit der rechten gesprochen und dann wurden die Forms over Apps und Access Web oder wie auch immer das geheißen hat, entsprechend in die Power-Plattform überführt, wenn du so willst. Ja.
Und Infobarf gibt es leider auch nicht mehr.
Stimmt. Großartiges Tool, ja. Für damalige Zeiten und Zweck, also großartig, wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat eigentlich, ja, als Nachfolger kann man durchaus Canvas Apps bezeichnen von Infopass, ja.
Die Power-Plattform hat sich ja stetig weiterentwickelt und hat ja irgendwann auch Power BI und SQL adoptiert. Aber SQL und Power BI ist ja jetzt wieder ins, wie heißt das, Factory?
Ins Fabric gewechselt.
Genau. Hast du das nicht gerade vorher gesagt?
Na, Data Factory.
Fabric, Factory.
So, das heißt, deine Einstiegsgeschichte war Low-Code, No-Code und Canvas Apps oder mehr.
Wo? Einstiegsgeschichte?
Für die Power-Plattform.
Hiring-Manager.
Meinem Hiring? Na, warum?
Spaß.
Bei Microsoft bin ich geheiert worden wegen Projekt- und Portfolio-Management.
Und dann hast du Geschichten erzählt.
Und dann habe ich Geschichten erzählt und natürlich, so wie es da steht, ich war Specialist, was nicht ganz zu meinen, wenn du weiter runter scrollst,
ja.
was nicht ganz zu meinem Hintergrund gepasst hat, wirklich die reine Vertriebsschiene, weil ich ja aus dem Software Development und Engineering komme. Und
SharePoint lese ich da und die Microsoft Developer Platforms.
Ja.
Sogar eigene Firma gehabt, gell?
Ich habe sogar eine eigene Firma gehabt, ja. Codeforce.
Mhm. Aha, okay, jetzt sehe ich da nämlich noch weiter zurück. Jetzt geht es da um C-Sharp und Windows Developer.
Boom, ja, wenn man ganz runter geht, dann...
Dann wird es arg, ja.
Wenn das Fenster sauber ist, dann sieht man Sharp.
Du warst 2005 schon Unit-Testing-Expert?
Ja.
Du warst ja dann eine Zeit weit voraus.
Naja, das war aber jetzt nicht mir geschuldet, sondern mein damaliger Arbeitgeber, steht eh da, die Unisys.
Ja.
Die haben eine Software Engineering Improvement Initiative gestartet. Und da habe ich das Glück gehabt, dass ich selber quasi eine Ausbildung gekriegt habe in Test First und Test Driven Development und dann ein paar Entwicklerteams besuchen habe dürfen und schauen habe dürfen, wie man da die Softwareentwicklungsmethodiken umstellen kann. Mhm.
Ja, bei 2005 war das Jahr, oder wie gesagt, die Zeit, wo Unit-Test wirklich salonfähig geworden ist, sagen wir so. Das war jetzt so wirklich, wo dieser Trend begonnen hat.
Ich finde erst in den letzten 5 bis 10 Jahre ist das so wirklich, dass nichts mehr ohne Unit-Test.
Also das war damals wirklich das...
Kann mal für die Hörer, die nicht so tief drin sind, erklären, was das ist, Unit-Test. Klingt wie...
Agile Development ist so um die 2005 wirklich in die Breite gekommen.
Okay. Ja.
Also das heißt Scrum und diese Sachen. Wie gesagt, ich kann mich deswegen erinnern, weil mein Sohn damals auf die Welt gekommen ist und deswegen hast du Verbindungspunkte, wo du in deiner Karriere warst, wenn das Spannend. Kind auf die Welt gekommen ist und so. Ja. Und Unit-Test und Scrum und Agile Development ist gerade salonfähig geworden. Aber Andi, was ist ein Unit-Test oder Test-Driven Development grundsätzlich?
Ja, genau. Also vorher, genau, stimmt, andere. Also das war damals also die Zeit, ich war damals recht viel auf Konferenzen, wo dann Leute angefangen haben, Clean-Code-Initiativen zu gründen mit verschiedenen Levels und Bändchen. Und das haben wir alle halt mitgenommen irgendwie zu unseren Arbeitgebern und ich und ein paar andere halt auch dann zu unserem Arbeitgeber. Und wir sind dann in Richtung Test First Development gegangen, wo man dann wirklich sagt, du beginnst eigentlich zu entwickeln, nicht mit dem eigentlichen Code, sondern der eigentliche Code, der funktionale Code ist eigentlich ein Beiprodukt von deinen Tests. Also du drückst zuerst deine Erwartung an die Software aus. Als eine Rolle möchte ich so das. Und da hat es dann auch sehr viele Tools, oder gibt es immer noch sehr viele Tools für Entwickler, die aus guten Unit-Tests, also die einzelne Funktionsblöcke testen, daraus eigentlich dann wirklich funktionalen Code bis zu einem gewissen Grad erzeugen, aus den Erwartungen, die du da ausdrückst. Ja.
Genau. Und das bedeutet, dass du, weil du eben Tests geschrieben hast für die Funktionen, die du dann implementierst oder implementieren lässt, ja, bedeutet, wenn du eine Änderung vornimmst, dann hast du schon eine große Menge an automatisierten Tests, die du beim Bilden laufen lassen kannst, um somit entsprechend hier zu garantieren oder die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass ein Fehler sich einschleicht, durch das, dass man etwas vergessen hat, zu bedenken. Ja.
Genau, und was da immer das Riesenproblem war und ist, dass du natürlich nicht immer alle Systeme und Schnittstellen, die du testen willst, zur Verfügung hast. Das heißt, bei den Unit-Tests war dann auch immer dieses Mocking und so weiter eine große Thematik, genau, dass man einfach quasi so tut, als wäre ein System eh da oder eine Rückgabe simuliert, was jetzt in, oder Testdaten generiert, was jetzt in Zeiten von Generative AI einfach ein No-Brainer ist, weil man diese Modelle JSON-Daten oder was auch immer generieren können, jeder Form. Mhm. Das war damals gar nicht so trivial. Ja. Ja.
Jetzt spannend, bringen wir den Bogen, den Zeitbogen ins Hier und Jetzt. Du bist ja quasi der Spezialist, was jetzt Copilot Studio angeht und Agents. Wie kam es dazu und wie hast du das am Anfang erlebt?
Stimmt das überhaupt?
Weil das gibt's ja schon einige Vorprodukte, bevor das so geheißen hat, und gab's ja die Power Virtual Agents dazwischen und einiges.
Das hat sich so, also ich weiß nicht, ob ich der Spezialist bin, ich habe einfach sehr viel Exposure gehabt davon, also sehr viel damit gemacht im beruflichen Umfeld. Das hat eigentlich damit angefangen, ganz plakativ, ein großer Betreiber von Eisenbahnen in Österreich wollte eine Chatbot-Lösung.
Die Westbahn wahrscheinlich, ja.
Oder die
erste Gedanke.
Oder die Radner Lokalbahn, Bottendorfer Linie. Die Partner Lokalbahn,
also
wir nennen jetzt einige Bahnen in Österreich.
Na, eigentlich die größte, denen auch die Schienen kennen. Da kann auch jeder ausprobieren auf der Homepage dieses Eisenbahnbetreibers. Und wir haben damals mit der Power-Plattform, lustigerweise, haben wir noch nichts gehabt. Wir haben aber einen Partner gehabt namens AT-Bot. Und die haben eine Integration in Power-Plattform gehabt. Die haben uns das gratis zur Verfügung gestellt. Wir haben Demos gemacht. Die haben gesagt, boah, das ist cool. Eigentlich haben sie gesagt, boah, Power-Plattform ist cool, weil es war ganz viel Power-Automate dahinter. Bis sie sich entschieden haben, hat es dann schon Power-Virtual-Agents geheißen, war unsere eigene Chatbot-Technologie. Ja, und jetzt heißt es Copilot Studio in einer Welt, wo wir von Agents reden. Also irgendwann müssen wir es wieder umbenennen.
Aber Copilot-Agents oder so.
Ja,
genau. Studio. Whatever. Das Jahr hat jetzt begonnen, das heißt, warten wir ab, was für Namensänderungen wir 2025 sehen werden.
Ja, gibt es auch Flugbegleiter?
Achso, Attendance, Agent Attendance.
Whatever. Aber ich sag, um jetzt zurückzukommen, ich sag, dieser Agent, der jetzt eben auf der Webseite des Eisenbahnbetreibers, das ist kompliziert, ist, dass das tatsächlich live, ja, es ist nicht im Testbetrieb, sondern das ist im Live-Betrieb, und ich glaube, dass der Use Case, den ihr abdeckt, ist, wenn eine Verspätung, die es nie gibt, quasi dann doch zustande kommt und ich mein Geld zurückhaben möchte, dann kann ich das über diesen Agent abwickeln, korrekt?
Genau, also das war auch so ein Thema. Chatbots gibt es wie Sand am Meer. Die meisten sind einfach da, weil es keine gute Navigation gibt auf der Website und sind halt so Frage-Antwort. Aber dort haben wir wirklich, und das kann jeder Kunde ausprobieren, zwei Szenarien umgesetzt. Vorteilscard-Szenarien, das ist klassisch Q&A, alles rund um Vorteilscards. Und das zweite ist wirklich Refundierungen. Also wenn dein Zug verspätet ist, statt dass die 1000 Anrufe kriegen, dann sage ich, das ist mein Zug, das ist meine Ticketnummer, das ist die Zugnummer. Da wird in Hintergrundsystemen auch wirklich nachgeschlagen und der Agent führt aus dem natürlichsprachigen Dialog die Refundierung durch den Prozess. Das macht was on behalf, was schon recht cool ist und was wir hoffentlich in Zukunft mit unseren Copilots und besonders Agents auch mehr sehen werden.
Aber das ist noch alles gewesen vor LLMs und bevor der AI-Hype da war.
Ja.
Das heißt, so bist du reingewachsen in dieses Thema.
Ja, genau.
Und was findest du, war der springende Punkt, dass es eben nicht mehr, weil wir haben ja das alle gehasst, so einen Bot auf einer Webseite zu bedienen, weil dann Nonsens rausgekommen ist. Wann war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt ist es wirklich, macht Sinn, ich kriege die Antworten, die ich brauche, es funktioniert endlich und ich fühle mich nicht mehr, ja, wie sagt man da richtig?
Lost.
Leer. Weil teilweise.
Ja, verzweifelst du, ja, genau.
Also gerade am Anfang, Bots waren ja Synonym für keiner hilft dir und wir haben auch keine Telefonnummer und keine E-Mail-Adresse mehr auf unserer Seite, deswegen bitte sprich in einen Sackerl.
Ja, genau. Ne, für mich gibt es zwei Punkte. Das eine ist eher was schon länger da ist, was jetzt auch nicht mit Generative AI zu tun hat. Ich finde, es hat so eine Welle gegeben mit Chatbots, wo jeder einfach einen gemacht hat und jede Website hat einen und die kennen eigentlich nicht mehr. Und sobald du sagst, ich habe ein Problem, wo ist meine Bestellung, kommt dann raus, ja, dann ruf bei unserem Kundenservice an oder hier ist Kontaktformular, da brauche ich keinen Bot. Der erste Punkt, wo ich gesagt habe, dass das wirklich was bringt, war der Zeitpunkt, wo wir bei Microsoft mit der Power-Plattform einfach die Möglichkeit gehabt haben, mit natürlichem Sprachverständnis, mit einem NLU, Natural Language Understanding Aktionen in der Plattform auszulösen. Also Power Automate Flows, die sich dann zu Systemen verbinden. Mit da hat man dann wirklich gesehen, jetzt kann das Ding für mich was machen. Jetzt ist es eine Art, das, was wir jetzt Agents nennen. Jetzt geht es in ein System, schlagt nach, sucht meine Kundennummer, meine Zugbuchung, was auch immer.
Funktioniert nicht nur, sondern spart auch Zeit.
Ja, genau.
Das sind alles Power Automate Flows.
Ja.
In Power Automate, da braucht man ja eine Governance.
Ja.
Wie macht man das, dass es nicht unter lauter User läuft? Also, dass nicht ein Mitarbeiter einfach einen Flow macht und dann ist der ein betriebswichtiger Prozess, sondern wie baue ich sowas auf und in welchem Kontext läuft das?
Ja, das ist so der zweite Block, der mich tagtäglich beschäftigt. Genau, Governance aufbauen, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen ein bisschen. Ich glaube, da nur an der Stelle muss halt auch gesagt sein, es gibt diese Governance-Funktionen in der Power-Plattform und zwar wirklich von End-to-End, also von Baseline-Security bis wirklich zu Service- und Change-Management. Man muss sie halt auch aufbauen. Das ist ganz viel Doku und so weiter. Wichtig ist, es gibt diese Funktionen. Man kann damit eine Enterprise-Applikationsentwicklung ausstatten und wir haben auch Kunden, die das machen. Also wir haben Kunden, die auf der Power-Plattform businesskritische Finanzprozesse ausführen, die teilweise bei der Europäischen Zentralbank im Finanzbereich gemeldet sind als businesskritische Applikationen. Also wo wirklich ein Geschäft steht oder eine Bank steht, wenn diese Dinge nicht funktionieren.
Wo siehst du da die Grenzen für diese bei der Power-Plattform? Jetzt gibt es nicht Kunden, die sagen, ja, jetzt nehmen wir quasi für alles nur mal die Power-Plattform her, weil wir haben vorher Tool XY gehabt. Wo siehst du die Grenzen, wo du sagst, nein, da macht es eigentlich keinen Sinn mehr, da würde ich was anderes nehmen?
Also ich sehe das weniger als entweder oder. Das,
okay.
Dieses, nehmen wir es Pro-Code, also was wirklich Full-Stack entwickeln und Low-Code, also was modellieren, das war früher ganz oft, also das war in Zeiten von Lightswitch und Silverlight, da haben diese Tools nicht gescheit funktioniert. Und diese ganzen modellgetriebenen Designer. Ich sehe das jetzt eher als Verbindung, weil diese Designer funktionieren recht gut. Also sehr gut natürlich. Nicht nur recht gut. Sie haben aber irgendwo ihre Grenzen. Ist eh klar, weil was Grafisches hat seine Grenzen, so wie eine Workflow-Modellierung. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir einfach sagen können, okay, das ist zu komplex, zum Beispiel mit Power Automate zu modellieren. Da stecken wir jetzt Azure Functions dazu, aber ohne, dass wir die Architektur umbrechen. Ja, also da kann eine Softwareentwicklungsabteilung Funktionen bauen und diese Leute, die nicht programmieren können, können trotzdem nur ihre Workflows aufsetzen. Das ist so für mich der Punkt, den ich bei der Power-Plattform als wichtig erachte, dass das ein Miteinander ist. Und auch jetzt, wenn man zurückkommt auf diese Agent-Thematik, da ist auch ganz oft das Thema, jetzt bei Microsoft Copilot Studio oder AI Foundry, das ist auch mehr Zusammenspiel. Mhm. Copilot Studio bringt alles mit, was ich brauche, um da wirklich End-to-End was zu bauen. Und ganz wichtig auch, nimm da an der Power-Plattform Governance teil, das vergisst man oft. Also wenn ich einen Agent baue, dann muss der gegovernt sein. Mhm. Und da habe ich oft schon ganz viel Governance in der Power-Plattform da. Und wenn ich halt was ganz Spezielles brauche, aber im Rahmen, in dem größeren Kontext, eine ganz spezielle AI-Funktionalität, sagen wir so, kann ich da immer nur auf AI Foundry zurückgreifen, auf meine eigenen Deployments, auf eine Vektordatenbank in Azure und so weiter, ohne aber jetzt vorne quasi von den Modellierungstools wegzumüssen.
Genau, und das letzte Feature, das Andi jetzt erwähnt hat, hat jetzt wirklich ein Aufpolieren erlebt. Jetzt sage ich mal so, das war ja so halbbacken noch, wenn wir 2024 zurückdenken. Jetzt Copilot Studio ändert sich ja beinahe in 2 Wochen Takt. Und wie gesagt, dass die Möglichkeit, dass ich auf ein Azure AI Service referenziere und das als Datenquelle verwende im Copilot Studio, ist wesentlich einfacher geworden. Ja, wie gesagt, das ist jetzt sogar aus der AI Foundry möglich, wo ich dann auf den Knopf klicke und sage, bitte mach mir ein Agent im Copilot Studio und dann reichere ich mit dem Copilot Studio Features das Ganze an.
Weil Christian lacht nur. Weil der André die ganze Zeit Gesten macht, zu dem er redet. Sieht am Podcast keiner, deswegen habe ich gegrinst. Entschuldigung.
Alles gut, aber wie gesagt, da drücke ich mich hier entsprechend so aus.
Fotos sind in den Shownotes verlinkt.
Aber das ist ja.
Du hast Andreas sogar den Pro-Code gebracht, oder? Oder hast du Pro-Code? Pro-Code.
Das haben wir heute schon gehabt, das B und P.
Ja, genau.
Phonetisches Index. Wie hat der geheißen?
Phonetische Sortierung, ja, genau.
Phonetische, aber nach Züricher Methode, was hast du da gesagt?
Ach so, die Suche nach Köln. Kölner phonetische Suche haben wir implementiert bei also ist schon Zeitl her, bei kölnische Phonetik. Wenn man
Namen in die Datenbank schreibe, die jetzt eben nicht geläufig sind in unseren Umgebungen. Und wenn du jetzt kein Papierstück hast, wo du den Namen niederschreiben kannst, weil der oder die, die quasi sich jetzt gemeldet hat, keine Papiere mit hat, dann schreibt Beamte dann entsprechend den Namen irgendwie rein, so wie es halt sich klingt, aber es muss halt nicht stimmen. Und dann taucht das Dokument auf und dann probierst du nach dem Menschen zu suchen in deinem System und würdest ihn nicht finden. Und so haben wir damals die phonetische Suche, also kölnische Phonetik quasi implementiert, ja.
Ja, über sowas reden wir beim Mittagessen. Also das ist ein Grund, da Microsoft zu joinen. Aber wie hast du das jetzt erlebt, wie aus deiner Power-Plattform und deiner Low-Code-Low-Code auf einmal GenAI geworden ist? Und vor allem, wie war das für dich am Anfang und hast du das Potenzial sofort erkannt oder hast du gedacht, nein, jetzt schauen wir mal, ist das ein Trend, das geht wieder weg?
Ja, das war auch so eine Welle. Am Anfang ist das ja relativ subtil gekommen, so mit, es gibt ein paar Unterstützungsfunktionen, die helfen dir jetzt rauszufinden, welche Aktionen gibt es da in einem Power Automate Flow oder einmal ein Template zu starten für eine Power App mit natürlicher Beschreibung. Das war natürlich, ja, das waren Themen, die waren eh ganz nett und ich glaube, das war auch noch mit Small Language Model basiert und dann GPT-2 und so. Das hat aber jetzt nicht sehr viel Mehrwert gebracht. Für mich hat sie dann doch einiges irgendwie ergeben, weil ich über interne Konferenzen dann Leute aus unseren sogenannten Customer Advisory Teams kennengelernt habe, persönlich auf Konferenzen. Und man insbesondere das Copilot Studio Customer Advisory Team, die sehr stark in Europa zu Hause sind, mich da in ein Team mit aufgenommen hat, in ein internes, wo ich einfach wirklich die Chance habe zum Sehen, was entwickelt wird, welche Features zurückkommen, welche Features kommen werden und wo wirklich, wo ich halt den Einblick, wo ich immer mitlese quasi und ein bisschen sehe, wie das Ganze sich entwickelt. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich relativ früh dann gesehen habe, was planen die, was kommt, welche Überlegungen hat das Engineering und so, wo man dann klar geworden ist, wir stehen da jetzt schon an einer Schwelle, wo so Applikationsentwicklung wahrscheinlich im klassischen Format mittelfristig aufhören wird. Also es hat vom Satya diese Aussage gegeben, dass SaaS sowieso tot ist und Apps sind auch tot. Hat er letztens irgendwo in einem Podcast oder YouTube-Video postuliert. Der ist natürlich immer ein paar Jahre voraus, ist auch sein Job. Aber also die letzten Entwicklungen in der Power-Plattform, die ich jetzt gesehen habe, wo man wirklich anhand natürlicher Sprache komplette Lösungen bauen lassen kann, mit Datenmodell, mit Automatisierung, mit UI, UX. Also da merkt man schon, dass ganz stark nicht nur diese Chatbot-Themen dahingehen, sondern einfach wirklich die Entwicklung von Lösungen.
Ja. Ja, ist das auch deine Sicht auf die Dinge, also die Zukunft, was die nächsten 2-3 Jahre bringen?
Ich glaube schon. Also mir gefällt ja diese LLM-Thematik überhaupt. Wenn du ganz unten bist im LinkedIn-Profil, siehst du, dass mein Schwerpunkt war Information Engineering im Studium und das war halt damals quasi künstliche Intelligenz und da haben wir so theoretische Gedankenexperimente mit Staubsaugerrobotern gemacht. Und irgendwie funktioniert es jetzt. Ich glaube schon, dass da hingehen kann. Ich finde es halt einfach lustig, weil wir haben jahrelang, so kommt es mir vor, wir haben jahrelang versucht, Maschinen intelligenter zu machen und so weiter. Die Algorithmen sind ja jetzt nicht intelligenter geworden. Wir haben das Problem mit Brute Force, also mit Rechenleistung und Daten einfach erschlagen. Und ich glaube und befürchte auch ein bisschen, dass wir relativ neu da davor stehen, dass wir ein sehr, sehr allgemeines, künstliches Intelligenzmodell irgendwie schaffen werden. Aber nicht, weil es intelligent ist, sondern einfach, weil wir so viel Daten zur Verfügung haben, was ich sehr cool finde. Also es taugt mir. Auf der anderen Seite ist es schon ein bisschen eine präapokalyptische Geschichte. Und ich bin einer von denen, die vorsichtshalber immer bitte sagen, wenn er ein Modell prompte. Also früh anfangen.
Ich meine, so noch präapokalyptisch.
Ja,
passiert. Er sagt ja keinen Zeithorizont. Wir haben ja heute über
eine
andere Episode darüber geredet, man muss immer den Zeithorizont dazu sagen.
Ich spreche mit meinem Co-Pilot auch immer mit Bitte und Danke.
Ja. Wobei, das ist ja wirklich nachgewiesen, dass das entsprechend auch die Prompts und das Ergebnis verbessert. Andi, was siehst du das 2025 Jahr jetzt? Was sind so die Punkte, die in dieser Agent-Geschichte die nächste Evolutionsstufe erreichen werden?
Ja, also wir sehen es jetzt schon im Copilot Studio. Es geht halt eine zweite Schiene los, weg vom klassischen Copiloten, also zusätzlich zum Copiloten, der mit mir als Sparring-Partner arbeitet, hin zu dieser Autonomous Agents, die im Endeffekt ja Workflows sind, die halt intelligenter sind, also ohne starren Ablauf.
Mhm.
Und wir sehen es jetzt im Copilot Studio schon. Ich glaube, wir kommen dorthin, dass der Ablaufplan von einer Software, von einem Workflow, dynamisch anhand einer Beschreibung, einer Erwartungshaltung quasi zusammengesetzt wird. Das sehen wir ja mit dem Copilot Studio jetzt auch schon. Also ich kann dort Anweisungen eingeben in natürlicher Sprache und eine Bibliothek von Tools hinterlegen und der Agent macht es schon, oder das Modell macht es schon ganz gut, dass es sich quasi anderer Tools und Agents bedient. Also ich glaube, wir kommen ganz stark dahin, dass wir immer autonomer werden, dass wir nicht mehr die Leitlinien vorgeben und sagen, bitte, das ist die Eingabe, die du erwarten darfst, sei es Text oder sei es auch aus einem System raus, es kommt eine E-Mail, das du anschauen sollst. Das sind Dinge, die ich als Ausgaben erwarte. Und dazwischen quasi die Ausführung selber und das Orchestrieren der Tools, was brauche ich vorher, was brauche ich nachher, welche Schnittstellen brauche ich, das wird der Agent selbst machen. Und wie gesagt, da sind wir mit dem Copilot Studio jetzt eigentlich schon dort, ja, bei der Funktionalität.
Kannst du kurz, du hast ja vor kurzem eine Demo gebaut, die hast du mir gezeigt, ja, mit Müllabfuhrgeschichte oder sowas, ja, etc. Kannst
okay,
du kurz
das klingt spannend.
Kannst du mal kurz erzählen?
Das war mein eigener Pain. Also der Kontext ist, ich habe Mülltonnen bekommen.
Zu Hause?
Zu Hause?
Wow.
Meine eigene Mülltonne.
Wir teilen den Pain.
Deine eigene Mülltonne.
Ich bin gespannt, was du erzählst.
Zwei eigene Mülltonnen, Restmüll und Bio in Wien. Und der Pain war, dass diese Tonnen zwar jetzt da gestanden sind, aber ich keine Ahnung hatte, wann die jetzt jemand holen kommt. Und es war interessant, es war sehr schwierig rauszufinden. Also nicht nur schwierig, das war eigentlich fast unmöglich. Ein Telefonanruf hat dann geholfen.
Ja, da ist same hier.
Spannend. Okay. Passt, der Christian kann es nachvollziehen.
Ja,
ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die Donne jetzt wirklich geholt wird, muss ich sagen. Also,
bleiben wir jetzt beim Demo.
Wann die Donne geholt wird.
Weil sie irgendwann einmal voll ist und du willst wissen, wann es wieder leer ist.
Ja, zum Beispiel. Fand ich in Wien nicht einmal pro Woche?
Ja, nicht überall schon.
Nein. Biomüll auch schon. Ja. Also gibt es ganz viel über.
Dann brauchst du einen Antrag für einen Antrag, aber den gibt es nur am Donnerstag. Antwort hat es immer schon gewusst.
Ja, und mein Ding war einfach, ich wollte wissen, also ich habe eine Restmülltonne und wann wird die abgeholt? Und meine Vision war, dass ich das frage und dann kriege ich eine Antwort.
Schon sehr visionär.
Ja, und die Antwort muss jetzt nicht an armen Menschen da befassen, weil der Christian hat ja anscheinend auch angegriffen, dem hat er das Gleiche erzählt.
Ja.
Und ich habe dann einfach mal versucht mit Copilot Studio, wirklich, ich habe den Wall-E genannt, den Roboter, der da den Planeten aufräumt, versucht zu sagen, pass auf, du bist der Agent, es kommen E-Mails und wenn eine E-Mail kommt, schaut er das an, da geht's, also das soll, wenn es darum geht, dass um Mülltonnenabholung, dann habe ich drei Workflows im Power Automate gemacht, das sind quasi drei Tools, dann validiere ich das eine Wiener Adresse, dann habe ich eine Datenbank, dann schaue ich in die Datenbank anhand der Müllart, die gefragt ist, wann wird's abgeholt? Dann schau noch in ein SharePoint, weil da sind die Infofolder von der MA48 drinnen, also PDFs, und nimm den Infofolder zum Müll und mache so ein nettes Summary über Best Practices, wie man mit dem Müll umgeht. Und dann nimm alles und schreibe eine E-Mail zurück, direkt an den Absender, und zwar in der Sprache, in der die Originalanfrage war. Und das hat extrem gut funktioniert.
Wie oft kriegst du ein E-Mail von der Stadt Wien, wo da einer über den Müll schreibt?
Naja, ich in letzter Zeit vieles.
Nein, aber der springende Punkt ist, und das finde ich extrem wirklich, diesen Spin, also den wir jetzt gerade erleben, ja, dass du dem Agent, ich sage dazu, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ich sage, du Skills vergibst, du sagst dem grundsätzlich, sind das deine Skills. Der SharePoint, die SharePoint-Bibliothek mit den Werbematerialien und grundsätzlich umgehen mit Müll, die Datenbank als Quelle für harte Fakten, ja. Und das Dritte, was hast du noch gehabt? Also grundsätzlich die E-Mail als Anfrage.
Ja, Auslöser. Ein oder mehrere Auslöser.
Genau. Und der Agent baut sich das zusammen und wenn das eben, also aus diesen Skills baut er entsprechend die Antwort. Ja.
Und mitgelöst war dann sofort ein Problem von natürlichsprachiger User-Interface, nämlich Mehrsprachigkeit, weil das Problem haben wir mit LLMs nicht mehr.
Mhm.
Also es ist ganz eine wüste Sprache, aber ich glaube Klingonisch und so geht auch. Kann ich nicht, aber ich nehme es an.
Ich glaube, verifizieren wird ein bisschen schwierig, ja.
Aber da gibt es sicher ein paar Experten. Ja. Aber da wird sicher so eine Data Annotation Firma auf wen zukommen.
Gibt es, ja.
Ja. Also Mehrsprachigkeit war gelöst und besonders, was mich wirklich beeindruckt hat, war dieses über. Ich habe da drinnen, so wie der andere gesagt hat, der Bot hat Wissen. Klar, das ist ein vektorisierte Datenbank oder nicht, womit näher gearbeitet wird, also relativ statisch, aber er hat Echtzeitschnittstellen und die brauchen Ein-Ausgabewerte. Und was extrem gut funktioniert mittlerweile ist, dass diese LLMs einfach wissen, dieses Tool brauche ich vor dem anderen, weil der Ausgabewert gehört da rein, der Eingabewert da, also das hat wirklich extrem gut funktioniert.
Wie viel Zeit hast du da investiert, um den zu bauen?
2 Stunden.
Wow. Und ist das jetzt eine Demo oder verwendet die auch dafür das?
Nein, es ist eine Demo.
Ja, aber so konntest du verkaufen.
Wir könnten es verkaufen, wir hoffen mal, dass
jemand uns von der öffentlichen Verwaltung
da in Balde in Einsatz kommt und dann haben wir schon einen Mehrwert geschaffen.
Genau. Ja. Auskunft ist immer, vermeiden Sie Müll.
Ja,
das wird nie gut.
Aber was der Andi jetzt richtig gesagt hat, und das sehe ich ein bisschen als zweiten Spin für 2025, ist Real-Time-Voice und Real-Time-Video. Ich glaube, das wird echt mächtig werden. Also die Möglichkeiten, also Preview-Modelle gibt es ja jetzt schon, auch auf Azure. Und wiederum, Sprache ist beinahe egal, wie du anfängst und wie du fortsetzt und wie du unterbrichst. Und wir haben es heute ausprobiert. Mhm. Wir hatten so ein Technical-Meeting, also wo wir uns ein bisschen so gegenseitig aufschlauen. Und da hat ein Kollege Massimo das entsprechend vorgestellt und wir haben von Deutsch auf Russisch geswitcht, ohne einfach irgendetwas zu verändern, sondern einfach nur dem Agent gesagt, ja, und bitte antworte jetzt auf in der Sprache, in der du als nächstes angesprochen wirst.
Und habe ich im Selbstversuch einmal gemacht, geredet mit dem auf Deutsch, dann gewechselt auf alles, was ich auf Spanisch kann, oder auf Spanisch extrem lang geantwortet, dann habe ich auf Französisch gesagt, dass ich kein Spanisch kann.
Ja, das wird
spannend. Und deshalb Englisch antworten.
Na, das ist cool, ja. Also das, was du angesprochen hast, GPT-4o Realtime, also auch die Latenz ist wirklich beeindruckend. Also ich habe in unser eigenes Deployment verwendet, hab das ein bisschen zweistufig gemacht, weil wir haben es vorher schon diskutiert, ich spiele gerne Elden Ring, ein Computerspiel, habe mir für das Modell von einem anderen Modell ein Prompt schreiben lassen, für das Sprachmodell. Und ich frage das jetzt öfters einmal, wenn ich da so dahin spiele, nach ein paar Details und jetzt spiele ich da schon länger und kenne mich schon ein bisschen aus. Und das ist unglaublich gut. Da kann man so einen richtigen Dialog über ein Fachgebiet unter Anführungszeichen führen.
Ja? Das heißt, du spielst mit KI als Assistent. Kann man das so jetzt definieren?
Eigentlich ja, ja.
Was ist die Datenquelle?
Ja, das ist ganz lustig. Die Datenquelle, ich habe es ein bisschen ausprobiert, ist das General Knowledge von dem 4O-Modell.
Okay.
Das reicht leicht aus, weil in der Public Domain ja quasi so viel über dieses Spiel, das es seit ein paar Jahren gibt, drin ist. Ich habe es aber dann auch gesehen, es gibt ein paar neue Entwicklungen, Erweiterungen. Da hat das General Knowledge nicht ausgereicht vom Cut-Off-Date und da habe ich dann einfach eine Wiki-Seite als Knowledge hinzugefügt. Also gesagt, wenn es um die Erweiterung geht, dann nimm diese Website aus dem Bing-Suchindex.
Kann man das dann schon als REG bezeichnen, wenn er das...
Ja, REG wird sicher funktionieren, also der wird das in Verbindung bringen können, auf jeden Fall, ja.
Also die Quelle ist in dem Fall für die Website der Bing-Suchindex, ne, der auf jeden Fall frischer ist als das General Knowledge.
Und das ist so, wie der Copilot auch bei uns funktioniert. Ne? Das heißt, dass er Sachen aus dem Modell nimmt, wenn das allgemein ist. Also wenn du Elefanten fragst, wird er ja dir aus dem Modell etwas liefern. Und wenn du dann entsprechend hier weitergehst und sagst, okay, wie viele Elefanten leben jetzt im Jahr 2024 laut der Statistik von der UNO zum Beispiel, ja, dann wird er entsprechend auf die Search-Indizes zugreifen, in unserem Fall Bing halt, ne?
Ja, ich habe mein Müllproblem. Same, aber different. Bei uns gibt's eine Gemeindezeitung am Ende vom Jahr. Und da steht die Müllabfuhr also der Mine drinnen.
Fürs Jahr.
Nein, es gibt, glaube ich, entweder gibt's pro Quartal oder pro Halbjahr Ausgabe. Okay.
Aber kriegst du das am Ende des Jahres?
Am Ende des Jahres.
Sagt dir der Mann das Cold Head?
Kriegst du quasi die Gemeindezeitung mit den Terminen fürs nächste Jahr. Und da steht eben drin Restmüll, Papier, Bio und gelber Sack. Das sind die vier Dinge, die bei uns geholt werden. Und was gemein ist, du hast da quasi so eine Tabelle und je nachdem, in welchem Ortsteil du bist oder welche Katastralgemeinde, hast du da ein anderes Datum. Und immer gedacht, ja, das gibt sicher als PDF. Haben wir das PDF gezogen, Screenshot gemacht, rein in Copiloten und gesagt, wir sind immer der Montag, außer am irgendwann ist ein Feiertag im Juni, da ist nicht der Montag und mach mal bitte ein ICS-File und mach mal einen Termin in meinen Kalender. Machen wir einen Notification-Antrag davor um 18 Uhr. Und der hat das tatsächlich gemacht. Der hat mir aus die Termine in der Tabelle ICS-File gemacht. Jetzt habe ich alle die Müllabfuhrtermine bei meinem Outlook-Kalender, kriege Erinnerung Tag davor. Bot finde ich was nur cooler, wenn mir der anpinkt einen Tag davor und das schreibt.
Aber jetzt, bevor ich es vergiss, was ist der REG in dem Zusammenhang?
Also Reasoning, das Reasoning. Also, dass du sagst, anhand von, ich bin jetzt in dieser Situation, macht es mehr Sinn, dass ich jetzt, keine Ahnung, ich kenne das Spiel jetzt nicht, ja, nach links gehe oder macht es Sinn, dass ich nach rechts gehe? Ja, und dann wird dir das Modell probieren zu erklären, was Vorteile von links ist und was Vorteil von oder Nachteil von rechts ist, je nachdem, ja.
RAG ist Abbreviation für?
Also Retrieve Augment oder Retrieval Augmented Generation.
Das wollte ich wissen.
Genau.
Okay.
Das ist eigentlich, du, wenn du sagst, du hast spezifische Daten mit Wörtern oder Abläufe, die in einem Gen-AI, in einem klassischen, in einem General nicht drin sind, dann würdest du nicht das ganze LLM neu trainieren, sondern du legst da RAG drauf und sagst, das sind nur Spezialwissen für mein Gebiet, das solltest du bitte auch berücksichtigen.
Und wie gesagt, was die LLMs ja im unterscheidet von den Agents, die jetzt vor 5 Jahren auch schon existiert haben, ist tatsächlich, dass sie diese Information, die sie haben, in Verbindung bringen können. Ja, dass du jetzt sagst, okay, ist ja das Beispiel, was wir auch ein paar Mal bei unseren Demos gemacht haben, man fragt über Elefanten und dann fragst du, kann ein Elefant einen VW-Golf 500-400 Meter lang ziehen? Ja, sowas gibt es nicht an Artikel. Zum Glück hat keiner einen Elefanten gezwungen, einen VW-Golf zu ziehen. Ja, aber wie aufgrund der Information, ich sage, ein Elefant ist...
Wenn er einsteckt und fährt, das ziehen. Kleiner Elefant.
Ja, kann dir das Modell sagen, ja, grundsätzlich möglich, aber bitte, und vor allem, das ist Responsible AI, was bei uns dann beim Copilot immer dazu kommt, sagt, bitte aber beachte, dass das Tierwohl wichtig ist und kein Blödsinn machen. Ja, aber die Sachen, die grundsätzlich in Verbindung gebracht werden können, aber nicht existieren, kann das Modell dann entsprechend hier gegeneinander
werfen. Also wenn der Elefant das gerne macht, ist okay. Ja.
Du warst ja einer der ersten, die LLMs mit, also LLMs hosted on Azure, verbunden hat mit Copilot Studio und das eingebunden hat.
Das stimmt, ja.
Ich habe mich da recht früh gespielt, ja.
Ja, was waren da deine Erkenntnisse und ist es heutzutage so, dass das LLM, was mit Copilot Studio mitkommt, dass das nicht mehr für alles zwingend notwendig ist?
Also gut, erster Teil die Erkenntnisse, also wie habe ich es eingebunden? LLM-Deployment, egal wo jetzt, wird ja im Endeffekt als Webservice aufgerufen. Das ist natürlich irgendwo, wenn du einen Dialog mit einem Agent führst oder mit einem Bot führst, dann willst du immer die Historie auch, du willst die immer zurückbeziehen. Sowas wie, wie ist das Wetter in Salzburg? Dann sagst du irgendwas anders und dann sagst, und wie heiß wird es? Dann willst du ja, dass dieses wie heiß wird es sich wieder auf das oben bezieht. Das ist, war sehr schwierig nachzustellen, weil du brauchst immer, wenn du einen Webservice aufrufst, dann irgendwo eine Komponente, die alles quasi im Speicher hält. Ja? Und eine Entscheidung, wird das jetzt wieder als Suchabfrage geschickt oder wird das aus dem Kontext bedient? Also du hast da wirklich zwei große Probleme, nämlich das sogenannte Query Rewriting. Also wenn du sagst, wie heiß ist das? Macht in dem Fall Copilot Studio oder jedes andere gute Ding auch ein Rewriting und sagt, wie heiß ist das? Ich schaue zuerst in Kontext und schreibe diese Frage an die Datenbank um als, wie heiß ist es in Salzburg heute? Anhand von meinem Kontext. Und wie heiß ist es in Salzburg heute? Kann die Datenquelle beantworten zum Beispiel. Oder das Dokument, wenn es statisch ist. Und das zweite war einfach auch den Kontext halten. Also das war recht schwierig und rudimentär. Mittlerweile ist es so, dass im Copilot Studio GPT-4o für alle Funktionen verwendet wird. Open Preview ist im Ausrollen. Also es gibt mittlerweile keinen funktionalen Unterschied mehr, egal ob du jetzt das eingebaute Modell verwendest oder sagst, ich binde ein in Azure AI Foundry deploytes Modell an, weil auch diese Anbindung, die ist mittlerweile einfach mit 2-3 Klicks möglich. Und diese Datenquelle oder dieser Connector macht das alles für dich.
Okay.
Rewriting, du kannst einstellen, wie viel so im Kontext bleiben und, und. Also mittlerweile ist da kein wirklicher Unterschied. Der Grund, warum man wahrscheinlich dann auf AI Foundry ein Modell trotzdem verwenden würde, ist, wenn man entweder das wirklich feingetuned hat, warum auch immer, weil man einfach dort verschiedene Deployments hat, die regulatorisch oder wie auch immer in der Governance abgenommen worden sind, und Filter geschaffen hat und man sieht da keinen zweiten Stream aufbaut. Aber funktional gibt es da keinen Unterschied. Und es ist ja mittlerweile so, dass diese, in dem Fall GPT-4o, Mini? Ja. Und 4o in der gesamten Power-Plattform drin sind. Das heißt, wenn ich jetzt in Power Automate einen Workflow baue, kann ich genauso als Teil eines Workflows sagen, was auch immer, hol dir die Datei vom SharePoint und dann die nächste Aktion ist ein sogenanntes AI-Prompt. Und das AI-Prompt ist genau das, was der Name sagt. Ich beschreibe in natürlicher Sprache, Da kommt eine Datei, deine Aufgabe ist, das zu analysieren, Bilder zu extrahieren, Bilder zu beschreiben. Und das ist ein Funktionsblock in Power Automate. Also diese Gen-AI-Features, die kommen überall rein.
Wann nutze ich jetzt was? Weil das ist die Frage, die wir uns heute in der Früh auch gestellt haben. Jetzt kann ich im Copilot Studio sowas bauen, jetzt kann ich aber auch in der Power-Plattform mit Power Automate was bauen. Ja. Wann setze ich auf das eine, wann auf das andere?
Ich glaube, da ist das Schlüsselwort in Copilot Studio habe ich die sogenannte Generative Orchestration. Mhm. Das heißt, Copilot Studio nutze ich immer dann, wenn ich eine Komponente brauche, die entscheidet, bei jeder Anfrage, die da reinkommt, sei es eine Sprache oder eine Textaussage, gell, wie heiß ist das in Salzburg, oder eine E-Mail mit Text, die entscheidet, kann ich diese Anfrage bedienen aus, also muss ich die bedienen mit einer Schnittstelle oder mehreren, also System aufrufen, muss ich die bedienen aus Wissensquellen, Dokumenten auf SharePoint, oder muss ich die mit einem allgemeinen LLM-Wissen bedienen und dann eine Ausgabe formulieren? Mhm. Also jetzt nicht unbedingt sowas wie ein Workflow, wo ich einen relativ deterministischen Ablauf habe.
Wo es quasi ein Wegweiser, wo es viele Abzweigungen gibt, die ich jetzt runtergehen könnte. Und ich will, dass er das entscheidet, autonom.
Oder S. Ja.
Oder S.
Oder sie.
Und auch das Zweite ist, mit Copilot Studio kann ich mittlerweile, war auch ein großer Painpoint, auch wirklich den Kontext switchen. Also ich sage, zum Beispiel in meine Demos zeige ich es gern her, ich sage, erste Frage, wie ist das Wetter in Salzburg? Der entscheidet mit seiner Orchestration, es gibt ein Tool, das beantwortet die Frage, da steht, es hat, wie immer regnet es. Ja? Die zweite Frage ist, wo ist mein SAP Purchase Order mit der ID 0503? Und er entscheidet wieder von ganz vorn. Nächste Aussage, aha, geht mein SAP-Tool. Und dann komme ich wieder zurück auf das, und wie heiß ist es eigentlich? Dann weiß das Ding, okay, es gehört wieder zum Ersten. Also wenn ich so einen natürlichen Dialog, wenn zwei Menschen auch hätten, führen würde, weißt
du? Okay, es ist nicht der flüssigste Dialog, aber...
Wir sprechen was und dann reden wir kurz über was anderes und dann beziehen wir uns wieder auf das von vorher.
Mhm. Ja, wenn dich wer unterbricht, also kommt nie vor bei uns.
Nein.
Gesetz aber es machen voll.
Beide Geschlechter so besonders... Ja, also dann...
Düne sei es, Andi, Düne.
Ja, darum habe ich gesagt, machen alle Geschlechter so, nicht nur beide, sondern alle. Und das ist auch das, was für mich diesen neuen Charakter bei unter Anführungszeichen Chatbots ausmacht. Das war früher ein ganz starres Ding und wenn ich was anderes gesagt habe, hat es gefragt, willst du über was anderes reden und. Also nicht wie ein Mensch reagiert. Und jetzt ist das sehr natürlich, fühlt sich das an.
Also ich warte und gesagt, auf CES haben wir einiges gesehen, also auf Consumer Electronic Conference. Mhm. Und nicht nur den Roboter, der jetzt Socken aufklauben kann, sondern wirklich tatsächlich.
Ja, das haben wir letzte Woche schon gesprochen.
Genau.
Vorletzte.
Vor zwei Wochen.
Gott, aber wichtig ist der Löffel, der nach Salz schmeckt.
Genau.
Aber, genau.
Also wirklich tatsächlich, also ich erwarte die nächste Generation von Autos, die wirklich, wo du nicht zufällig irgendein Ergebnis kriegst, wenn du nachfragst, ja, sondern tatsächlich, wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt eine Drogerie, dass du tatsächlich auf das Navi die Drogerie und nicht irgendwas anderes quasi drauf bekommst, ja.
Ich glaube, Ziel. Autonome Autos und fliegende Autos waren ein Thema auf der CES, so, ja.
Ja, aber ich erwarte nicht, dass wir hier kompletten Durchbruch in 2025 erreichen. Wir werden die nächsten Stufen zünden vielleicht, ja. Wie gesagt, Tesla ist da sehr weit, die anderen Hersteller genauso. Da ist noch nicht zu vernachlässigen die Komponente Recht und Versicherungsschadensersatz, also das, was da nachfolgt und das muss erst durch die Instanzen und da ist Europa durchaus konservativ, sage ich mal.
Jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Würdest du zuerst mit Ausprobieren anfangen oder zuerst mit einer Governance? Oder macht man das parallel?
Naja, ich bin ja im Enterprise-Bereich, so wie, glaube ich, wir alle, die wir da sitzen. Das ist so ein Spagat. Also ich habe Kunden, die versuchen so viel vorher zu wissen und hätten ganz viele Fragen beantwortet, wenn sie es eigentlich einfach einmal ausprobieren würden. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, in einem Großkonzern oder in jedem Unternehmenssetting ist Governance unabdingbar. Ja.
Eigentlich.
Ja, also ich habe vorher auch vor Powerplattform einen Haufen SharePoint gemacht. Also da war auch schon das Governance-Thema ein heißes. Ich glaube, wir haben einfach mehr Möglichkeiten, dass wir es ausprobieren jetzt. Mhm. Einfach auch wirklich mit GenAI einfach mal Dinge ausprobieren. Ja. Mhm. Und wir haben ja bei Microsoft... Ich würde keinen auffordern, dass also sie Gesundheitsakten in ChatGPT hat, aber sie bei Microsoft das neueste O1 oder ein GPT-4O-Modell zu deployen, Und da wirklich einmal auf sichere Art was auszutesten mit Unternehmensdaten, da sind die Kosten im Cent- oder Euro-Bereich wahrscheinlich. Und dann hat man viel Fragen beantwortet, aber dann würde ich schon sagen, soll man eine Governance schaffen? Mhm. Weil nur dann kommt das, finde ich, auch am Boden. Also die Power zum Beispiel jetzt bei mir, in meinem Fall von Power-Plattform, kommt nur dann am Boden, wenn ich sagen kann, das Ding ist so gut gegovernt, dass ich das loslassen kann auf meine Mitarbeitenden und jeder oder jede kann in einem Rahmen, in einem sicheren experimentieren. Mhm. Dann kommt wirklich ein Power-Druck.
Ja, und wenn du es dann live geschalten hast, dann weißt du auch, unter welchen Regeln läuft das, ja. was beantwortet das nicht, wie viele Kosten entstehen, ist auch nicht zu vernachlässigen, ist auch Teil von Governance. Was darfst du dort reinposten, was darfst du quasi rauskriegen, etc. Ja.
Amen.
Jetzt ist ja BizApps auch sehr stark mit Dynamics verankert. Gibt es da Anknüpfungspunkte? Oder sagt man, ja, ist zwar auch BizApps, aber ist eigentlich völlig eigenständig?
Nein, da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte, weil natürlich die Microsoft Business Applications, also Dynamics, sind ja rollenspezifische Anwendungen. Mhm. Also ein CRM-System, das führe ich ein im Rahmen von einer Ausschreibung von einem Projekt, weil ich den Unternehmensbedarf CRM oder ERP oder Customer Service erfüllen muss. Und da gibt es natürlich, also gerade im Customer Service Bereich, gewaltiges Potenzial, einfach auch um Menschen zu entlasten vom Telefonieren. Aber auch im Sales, also im Vertrieb und auch im Vertriebsaußendienst gibt es da gewaltiges Potenzial. Und unsere Lösungen unsere Dynamics-Lösungen haben ja ihren jeweiligen Rollen-Copilot da drinnen. Also den Copilot for Sales, for Service. Und man sieht da, wie andere Anbieter von Business-Applikationen, die sie da ganz lang quasi gesehen haben, als sie sind da am Thron, nervös werden, weil sie merken, dass die Power von einer Business-Applikation daher kommt, dass wir bei Microsoft eine gewaltige Plattform drunter haben. Nämlich die größte Low-Code-Plattform der Welt, die weitest verbreitete. Mhm. Und das ist ein Momentum, das wir jetzt einfach haben. Und darum liest man auch so viel in die Medien, was nicht alles schlecht ist in unserer Business-Apps-Plattform, weil andere Hersteller merken, dass da natürlich jetzt was da ist. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Power-Plattform als Grundlage von Business-Apps extrem offen ist.
Mhm.
Also wir sind nicht mehr in der Microsoft-Welt, wo man Standards selber entwickeln, sondern wir sind so extrem offen und das bietet aber mittlerweile so einen großen Mehrwert, dass wir sagen, wir können trotzdem eine Plattform liefern, obwohl du die entschieden hast im Customer Service für Hersteller A und im CRM-Bereich für Hersteller B, haben wir trotzdem die Plattform, um das sinnvoll zu verbinden und die Daten zu nutzen.
Anne, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt dieses Jahr ist oder nächstes Jahr, also wir sind schon 25 zwar, aber wir haben ja eine große Konferenz für Power Platform, oder? Ist das dieses Jahr oder nächstes Jahr?
Also jetzt, nachdem schon 25 ist, ist dieses Jahr, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 16. Juni.
Also im Juni, ist egal, ob das 16. oder gesagt, aber Wien, die Leute können dann nachschauen.
Und zwar 4 Tage, also das ist die European Power Platform Conference. Freue mich auch sehr drauf. Die war jetzt in verschiedenen Städten, Dublin, Brüssel. Und weil sie so einen großen Anklang gefunden hat, ist sie in Wien auch 4 Tage lang.
Boah, okay.
Ja, also mit einem gesamten Workshop-Tag als ersten Tag und 3 vollen Tagen Konferenz. Da fährt Microsoft immer das volle Programm auf, wobei die Konferenz ist nicht von Microsoft.
Mhm.
Sie ist von einem Konferenzanbieter und dort sind wirklich, ich war jetzt die letzten 2 Jahre dort, sehr, sehr gut, inhaltlich extrem gute Sessions von MVPs, von Partnern, die das wirklich umsetzen. Und dort sind alle Kunden und die es verwenden eigentlich auch dort aus ganz Europa, eigentlich nicht nur Europa, sondern aus der Welt. Ja.
Genau, also wie gesagt, falls es noch Plätze gibt, ich weiß gar nicht, ob sie nicht schon ausverkauft ist.
Ich glaube, es gibt noch Plätze oder Kontingente von den jeweiligen Sponsoren.
Ah, okay.
Microsoft ist einer der Hauptsponsoren, aber nicht der Hauptsponsor.
Ist das eine ausschließlich Vor-Ort-Konferenz?
Ja, die sind im Austria Center in Wien. Was auch eine coole Location ist, wo wir auch planen, vielleicht ein bisschen eine Segelregatta zu machen daneben, eine Mini-Spaßregatta auf der alten Donau.
Ein Unit-Test, hä?
Ja, genau. Genau, also das ist auf jeden Fall ein Must-Visit, wenn man im Power-Plattform-Bereich ist. Aber genau, also die AI-Tour im März von Microsoft. Da gibt es auch ganz viel Biz-Apps-Content.
Genau.
Ja, da ich glaube, die AI-Tour wird auf jeden Fall ein Highlight heuer.
Auf jeden Fall, ja.
Und werden wir auch verlinken.
Genau, AI-Tour und dementsprechend die Power-Plattform-Geschichte. Und ja, Agents, glaube ich, werden auf der Tagesordnung sein, sowohl dort als auch da, also auf beiden Konferenzen. Und wie gesagt, das heißt, ich glaube, das ist auch ein ganz guter Mix, weil, wie gesagt, die AI-Tour ist jetzt Anfang März. Und wenn du sagst, die Power-Plattform-Konferenz ist entsprechend hier im Juni, das heißt, hier wird man dann erfahren, was sich 3 Monate später quasi getan hat. Und wie gesagt, das ist, obwohl wir jetzt eigentlich einen Release-Freeze hatten bei Microsoft über die Feiertage, ist jetzt schon in der Woche, sind einige Features wieder released worden, die angekündigt waren, aber noch nicht da waren. Also das heißt, das geht Schlag auf Schlag weiter.
Ja, ich glaube, wir werden das Year der Agents erleben.
Mhm.
Also ihr wart sicher die underestimated Technologie im letzten Jahr von mir. Und der Turnaround in der kurzen Zeit vom Sommer bis Herbst war Wahnsinn. Dann hast du eben intern die ersten Vorträge gehalten, dann die Session im MAC, Museum für angewandte Kunst. Das war definitiv ein Eye-Opener, da wird nichts dran vorbeigehen in dem heurigen Jahr. Ja, vielen Dank, dass du zu Gast warst, lieber Andreas.
Danke für die Einladung.
Ja, und in diesem Sinne, das einzige Konstante.